Wie erfolgreich könnten Sie sein, wenn da nicht ständig diese Selbstzweifel an Ihnen nagen würden? Und wie erfüllt könnten Sie leben, wenn Sie Ihre Expertise ohne Wenn und Aber in die Welt tragen würden, statt unentwegt an sich zu zweifeln? Ja, Selbstzweifel lassen sich nicht so einfach ausrotten, aber sie lassen sich verstehen und wer versteht, woher sie kommen, kann nämlich aufhören, ihnen blind zu folgen. Hinterfragt. Erfolg, Erfüllung, Sinn. Der Podcast für alle, die nicht nur erfolgreich, sondern auch erfüllt leben möchten. Von und mit Dr. Claudia Neumann. Heute geht es um Selbstzweifel und um ein spezielles Phänomen, das einen eigenen Namen hat, das Imposter-Syndrom. Oder auf Deutsch, das Gefühl, ein Hochstapler oder eine Hochstaplerin zu sein und andere zu täuschen oder zu betrügen. Ich werde Ihnen erklären, woher dieses Gefühl kommt und warum es ausgerechnet diejenigen trifft, die am meisten können, die am kompetentesten sind und es am wenigsten nötig haben, an sich selbst zu zweifeln. Und dann bekommen Sie noch einen Blick auf eine Kehrseite des Imposter-Phänomens, den Dunning-Kruger-Effekt. Lassen Sie sich nicht davon irritieren, dass alles so sehr nach Fachjargon klingt. Das sind nur die Eigennamen und die brauchen wir ja. Ich werde Ihnen alle Phänomene bildhaft und verständlich beschreiben. Und damit Sie in Zukunft etwas gnädiger mit sich selbst und Ihren Selbstzweifeln umgehen, gebe ich Ihnen schließlich noch eine kleine, feine Übung mit auf den Weg. Also legen wir los. Bevor wir uns dem Imposter-Syndrom zuwenden, lassen Sie uns mal ganz allgemein über Selbstzweifel sprechen. Natürlich sind Selbstzweifel zunächst nichts Krankhaftes. Sie sind ein ganz normaler Teil menschlicher Selbstwahrnehmung. Da ist vielleicht eine kurze Unsicherheit vor einer Herausforderung oder die Frage, ob man einer Aufgabe wirklich gewachsen sei. In Maßen sind Selbstzweifel sogar nützlich. Sie bremsen Leichtsinn, sie halten uns reflektiert, sie verhindern, dass wir unvorbereitet ins Blaue stolpern. Problematisch wird es, wenn aus dem kurzen Innehalten und Zweifeln ein Dauerton wird. Wenn die Frage, bin ich gut genug, also nicht mehr situationsgebunden auftaucht, das heißt also dort, wo sie hingehört, nämlich vor einer echten großen Herausforderung, da dürfen wir uns ja fragen, bin ich gut genug, schaffe ich das? Sondern wenn diese Frage permanent als Unterton in ihrem Kopf mitläuft, unabhängig davon, was sie tatsächlich leisten, unabhängig davon, was sie bereits erreicht haben. Oft klingt es dann so in ihrem Kopf, ja, andere merken doch, dass ich zu dumm bin oder dass ich keine Ahnung habe. Das ist natürlich kein gesunder Zweifel, sondern ein verinnerlichtes Muster. Und damit sind wir schon beim Imposter-Syndrom. Dieses Imposter-Syndrom ist Selbstzweifel in seiner hartnäckigsten Form. Es tritt nicht irgendwo auf, sondern genau dort, wo Ihre Kompetenz, Expertise und Leistung zum Vorschein kommt. Und genau das macht das ja so tückisch. Im beruflichen Kontext ist Ihr Erfolg nach außen sichtbar. Ihnen wird Lob zuteil, Lob wird laut ausgesprochen und ich würde sagen, das auch bestimmt ganz zu Recht. Doch dadurch wird der innere Widerspruch noch augenfälliger. Denn sie sind kompetent, andere Menschen nehmen es wahr, nur sie selbst wollen es nicht wahrhaben und sie zweifeln unentwegt an sich. Ich hatte eine Klientin, ich nenne sie hier mal Sarah, die seit 5 Jahren sehr erfolgreich in einem Unternehmen arbeitete und Sarah lieferte wirklich konsequent gute Ergebnisse. Ihr Chef beförderte sie schließlich zur Teamleiterin. Und was glauben Sie, was Sarah sagt, als sie zu mir kommt, nachdem ihr Chef ihr diese Neuigkeit mitgeteilt hatte? Sie sagte, Er hat mich vollkommen falsch eingeschätzt. Er sieht nur die Oberfläche. Irgendwann wird er merken, dass ich gar keine echte Führungskraft bin. Sarah hat das Imposter-Syndrom eindeutig und damit ist sie in bester Gesellschaft. Das Phänomen wurde 1978 von zwei amerikanischen Psychologen erstmals beschrieben, Pauline Clance und Susan Eames. Sie beobachteten es bei sehr erfolgreichen Frauen. Wundert Sie das? Mich nicht. Das Muster dahinter: Nach außen zeigen diese Frauen Erfolg, aber innerlich quälen sie sich mit der Gewissheit, dass sie doch eigentlich Hochstaplerinnen und Betrügerinnen seien. Heute wissen wir allerdings, das Imposter-Syndrom trifft Männer genauso wie Frauen, unabhängig von Alter, Geschlecht und Intelligenz, auch wenn wir meinen oder beobachten vielleicht, dass Frauen in der Mehrzahl sind. Der Kern dieses Phänomens ist ein sogenanntes asymmetrisches Denkmuster und das funktioniert so. Erfolge, also wenn Sie Erfolge haben, dann delegieren Sie diese nach außen, dann sagen Sie Dinge wie, das war Glück, das war zufällig der richtige Moment oder die anderen haben mich einfach nur in diesem Moment überschätzt. Misserfolge hingegen werden tief verinnerlicht. Dann höre ich Sätze wie, ja, das liegt an mir, ich bin nicht kompetent genug oder ich habe weder genug Erfahrung noch genug Wissen, deshalb war das kein Erfolg. Dieses Muster hat eine ganz perfide Konsequenz. Es lässt sich nicht durch Erfolg korrigieren. Denn jeder neue Erfolg wird sofort als Glück abgehakt. Das System ist sozusagen in sich geschlossen, ein Teufelskreis ohne Ausgang, aber ohne Ausgang nur so lange, man diesen Teufelskreis nicht versteht. Die Psychologin Dr. Valerie Young hat 5 Typen beschrieben, bei denen das Imposter-Syndrom besonders häufig auftritt. Da haben wir zunächst den Perfektionisten oder die Perfektionistin. Diese Person setzt sich unmöglich hohe Standards. Wenn 95 von 100 Dingen gut laufen, fokussiert der Perfektionist oder die Perfektionistin sich auf genau die 5 Fehler. Von daher kann sich eben Erfolg nie vollständig anfühlen. Der Experte glaubt, alles wissen zu müssen, bevor er überhaupt ins Handeln kommt. Er hat das Gefühl, dass er nie genug weiß. Deshalb bewirbt er sich zum Beispiel nicht auf Stellen, für die er qualifiziert wäre. Dann haben wir den dritten Typen, sagen wir das natürliche Genie. Ein Genie ist daran gewöhnt, Dinge schnell und mühelos zu lernen und zu erledigen. Wenn etwas hingegen Mühe kostet, interpretiert das Genie das als Beweis für mangelnde Begabung. Der nächste Typus ist der Solist oder Einzelkämpfer. Ein Solist kann keine Hilfe annehmen oder erbitten, weil er das als Schwäche ansieht. Deshalb fragt er auch lieber nicht nach, aus Angst als unwissend zu gelten. Ein Solist oder Einzelkämpfer meint, dass er alles selbst beherrschen müsse. Und dann hat sie noch einen 5. Typen identifiziert, den sogenannten Übermenschen. Das ist eine Person, die länger und härter arbeitet als alle anderen, um das innere Gefühl der Unzulänglichkeit zu kompensieren. Der Übermensch ist im Allgemeinen der Erste im Büro und der Letzte, der geht. Und dabei brennt er leider aus. Könnte es jetzt eventuell sein, dass Sie sich in dem einen oder anderen Typen wiedererkennen? Betrachten wir doch mal, woher das Imposter-Syndrom kommt. Ja, Sie ahnen es schon, die Wurzeln reichen bis in die Kindheit hinein. Die tiefste Wurzel des Imposter-Syndroms liegt in einer frühen Erfahrung, die sich auch in erstaunlich vielen Lebensgeschichten meiner Klientinnen und Klienten findet. Ich bin nur dann liebenswert, wenn ich etwas leiste. Kinder also die Zuneigung vor allem dann bekamen, wenn sie funktionierten, also gute Noten mit nach Hause brachten, brav waren, Leistung zeigten. Diese Kinder lernen ein psychologisch tiefgreifendes Gesetz. Dieses Gesetz lautet: Wert ist keine Eigenschaft, die man hat. Wert, und damit verknüpft auch der Selbstwert, ist etwas, das man sich verdienen muss. Diese Überzeugung setzt sich im Unbewussten fest, sehr tief fest. Und sie bleibt natürlich dort wirksam, lange nachdem das Kind erwachsen geworden ist. Sie begleitet die Managerin in die Vorstandspräsentation. Sie sitzt neben dem Unternehmer, wenn er sein Angebot formuliert. Sie flüstert dem Experten zu, dass er noch nicht genug weiß. Aber hier ist noch etwas Interessantes. Es sind nicht nur die überkritischen Eltern, die dieses Muster begünstigen. Auch übermäßiges Lob kann dazu führen. Wer als Kind zum Beispiel immer wieder gehört hat: Du bist das klügste Kind, das ich kenne, und dann in der Realität aber auf Schwierigkeiten trifft, der denkt sofort: Ich habe alle getäuscht. Sie sehen nicht, wie wenig ich wirklich kann. Ich bin gar nicht so klug, wie sie alle denken. Schauen wir nochmal tiefenpsychologisch hin. Tiefenpsychologisch lässt sich das Imposter-Syndrom als eine gespaltene Identität verstehen. Gespalten deshalb, weil da zum einen das äußere Selbst ist. Das äußere Selbst, das kompetent ist, sichtbar und anerkannt. Das Fremdbild sozusagen, das andere von uns haben und das, so würde ich mal denken, im Allgemeinen ja auch der Realität entspricht. Und da ist dann zum anderen das innere Selbst, zweiflerisch, unzulänglich, überzeugt davon, eine Maske zu tragen. Ein falsches Selbstbild, das wir mit uns rumtragen. Fremdbild und Selbstbild passen nicht zusammen, deshalb also gespaltene Identität. Beide existieren gleichzeitig und weil sie sich nicht versöhnen lassen, entsteht in ihnen dauerhaft eine innere Spannung. Sie leben in dem Gefühl, eine Rolle zu spielen oder die Person, die es betrifft, mit dem Imposter-Syndrom. Und dann wartet sie voller Angst darauf, entlarvt zu werden. Menschen, die sich wie Hochstapler fühlen, orientieren sich an einem viel zu hohen und vollkommen unerreichbaren Kompetenzstandard. Deshalb haben sie große Angst vor dem Scheitern und Versagen. Und das Scheitern zieht noch ein anderes schwerwiegendes Gefühl nach sich, nämlich Scham. Immer wenn sie ihrem eigenen hohen Standard nicht entsprechen, dann weckt es natürlich Scham in ihnen. Haben Sie schon mal eine Situation erlebt, in der Sie sich geschämt haben? Wenn ja, dann können Sie dieses Gefühl nachvollziehen. Man möchte am liebsten sofort auf der Stelle in Grund und Boden versinken, unsichtbar werden oder die Situation rückgängig machen, was aber leider ja nicht mehr geht. Konsequenz? Dann also lieber nicht nach außen sichtbar werden, dann lieber sein Licht unter den Scheffel stellen, um ja keine Situation zu provozieren, die Scham auslösen könnte. Nochmal zurück zu Sarah, meiner Klientin. Natürlich hat sie zu Unrecht an sich gezweifelt. Sie ist inzwischen zur Abteilungsleiterin aufgestiegen und als Führungspersönlichkeit in ihrem Unternehmen sehr geschätzt. Und das Schöne ist, sie konnte auch ihre hartnäckigen Selbstzweifel ablegen und einen gesunden Zweifel entwickeln. An dieser Stelle möchte ich kurz innehalten. Denn Selbstzweifel sind nicht generell schädlich. Es gibt, wie Sie eben gerade schon bei Sarah gehört haben, eine sinnvolle und produktive Variante, nämlich den gesunden Zweifel. Stellen Sie sich vor, es ist ein Abend vor einem wichtigen Vortrag. Sie gehen die Folien nochmal durch. Sie fragen sich natürlich, ob Sie gut genug vorbereitet sind. Natürlich schwingt da auch der eine oder andere Zweifel mit. Sie spüren eine leichte Anspannung, unangenehm, aber nicht lähmend. Und am nächsten Tag stehen sie da und nochmal melden sich die Zweifel kurz zu Wort. Bin ich wirklich ausreichend vorbereitet? Schaffe ich es jetzt, diesen Vortrag reibungslos hier zu halten? Und was passiert? Sie halten den Vortrag und genau diese Anspannung gibt ihnen den Adrenalinschub, den sie brauchen, um fokussiert, präsent und auf den Punkt zu sein. Und dann gibt es die andere Form, jener Zweifel, der kein Datum braucht, kein Ereignis, keinen Anlass, der einfach mitläuft, leise, unaufhörlich, immer im Hintergrund. Egal wie gut der letzte Vortrag war, egal welches Lob gerade noch in ihren Ohren klingt, dieser Zweifel flüstert trotzdem, du bist nicht gut genug, die anderen haben gesehen, dass du hochstapelst. Das ist der entscheidende Unterschied zwischen einem gesunden und einem lähmenden Zweifel. Dieser lähmende Zweifel hat ganz reale Auswirkungen, die nicht nur im inneren Erleben zum Tragen kommen, sondern dieser lähmende Zweifel wirkt sich auch auf die Karriereentwicklung aus. Forscherinnen und Forscher der Universität Salzburg haben in einer zweistufigen Studie mit Studierenden und Berufstätigen nachgewiesen, je stärker die Impostergefühle, desto weniger Karriereplanung, desto geringeres Karrierestreben und desto niedriger die Motivation, überhaupt jemals Führungsverantwortung zu übernehmen. Das Imposter-Syndrom wirkt also als eine innere Barriere, nicht nur für ihr Wohlbefinden, sondern auch für ihren beruflichen Weg und Erfolg insgesamt. Ich glaube, dass viele selbstständige Unternehmerinnen und Unternehmer hiervon ein Lied singen können. Sie gehen nicht in die Sichtbarkeit, weil sie überzeugt sind, ihre Expertise reiche noch nicht aus. Dabei sind sie im Allgemeinen hochgebildete, intelligente Menschen mit wahnsinnig viel Kompetenz. Aber nein, was machen sie? Noch ein Kurs, noch eine Weiterbildung, hängen noch ein Jahr dran. Ja, dann vielleicht trauen sie sich in die Welt hinaus, nachdem sie ein Jahr verschenkt haben, in dem sie schon längst hätten erfolgreich sein können. Ich gebe ehrlich zu, auch ich bin nicht frei von Selbstzweifeln. Ich meine, wer ist das schon? Wir sind ja alle nicht perfekt, auch wenn wir es manchmal gerne wären. An dieser Stelle möchte ich Ihnen deshalb eine kleine Begebenheit erzählen, die mir immer wieder hilft, wenn ich selbst mal von Selbstzweifeln übermannt werde. Und zwar folgendes. Eigentlich hätte ich lieber Mathematik studiert. Mathematik war mein absolutes Lieblingsfach in der Schule und ich war wirklich gut darin. Aber ich bin in der DDR aufgewachsen und zur damaligen Zeit konnte man nur Lehrer werden, wenn man Mathematik studierte. Und Lehrerin wollte ich in diesem System partout nicht werden. Deshalb also im Endeffekt das Medizinstudium. Nun kam unser Abiball näher und mein Mathematiklehrer forderte mich zum Tanz auf. Und während wir tanzten, bedauerte er aufrichtig, dass ich mich gegen das Mathematikstudium entschieden hatte. Und dann sagte er einen Satz, der sich tief in mir eingegraben hatte. Es ist wirklich einer der wertvollsten Sätze, die ich mit mir in diesem Leben herumtrage oder vielmehr ein Satz, der mich oft durch dieses Leben trägt. Er sagte, egal was Sie machen werden im Leben, ich weiß, dass Sie es immer sehr gut machen werden. Mir war sofort vollkommen klar, dass er das nicht aus Höflichkeit gesagt hatte, denn er war ein sehr kluger und eigentlich auch sehr nüchterner Mensch. Aber er konnte Menschen gut einschätzen und ich wusste, er meinte es ernst. Und deshalb ist es bis heute so, wenn mich mal Zweifel beschleichen oder wenn ich mal an meiner eigenen Kompetenz zweifle, dann denke ich an diesen Moment auf dem Abiball zurück. Dann rufe ich mir diesen Satz in Erinnerung. Denn mein Mathematiklehrer, der hat damals etwas in mir gesehen, das ich in diesem Moment selbst nicht sehen konnte. Aber wenn ich betrachte, was ich alles schon in diesem Leben gemacht und geleistet habe, dann sehe ich, dass ich sehr vieles davon sehr erfolgreich durchgeführt habe. Und dieser Satz und diese Erinnerung gibt mir immer wieder den Mut, meine Zweifel loszulassen. Und genau das ist es ja, was ein Blick von außen für uns leisten kann. Ein Mensch, der uns wirklich kennt, der sieht ja nicht unsere innere Geschichte. Er sieht nicht die Selbstkritik, mit der wir uns still beschäftigen und quälen. Er sieht uns ohne die verzerrende Brille des Selbstzweifels klarer, als wir uns gerade sehen. Und dieser Blick von außen hilft sehr, wenn wir an uns zweifeln. Also suchen Sie sich Personen in Ihrem Umfeld, die Ihnen wohlgesonnen sind und die Ihnen Ihr Bild mitteilen, das Sie von Ihnen als Person haben. Also ein Fremdbild, mit dem Sie Ihr Selbstbild abgleichen können. Aber ich möchte Ihnen auch mal das Gegenteil des Imposterphänomens zeigen, den sogenannten Dunning-Kruger-Effekt. Ende der 90er Jahre entdeckten die Psychologen David Dunning und Justin Kruger etwas, das zunächst wie eine gute Pointe klingt und trotzdem, ich sag's Ihnen, bitter ernst ist. Sie wurden dafür mit dem IG Nobelpreis ausgezeichnet. Falls Sie den nicht kennen, der IG Nobelpreis ist ein satirischer Wissenschaftspreis, der seit 1991 jährlich für Forschung verliehen wird, die, und ich zitiere jetzt wortwörtlich, Menschen zuerst zum Lachen und dann zum Nachdenken bringt. IG steht für ignobel, sowas wie unehrenhaft oder unwürdig im Deutschen übersetzt. Und dieser IG Nobelpreis wird von echten Nobelpreisträgern im Sanders Theater der Harvard University überliehen. Und diese Verleihung dieses Nobelpreises ist wirklich sehr kurios, denn während der Verleihung lässt das Publikum Papierflieger durch den Saal fliegen. Also alle werfen Papierflieger durch den Saal. Ein paar Beispiele, was dort schon geehrt wurde, und da werden Sie wirklich staunen. Ein Arzt, der 35 Jahre lang täglich das Wachstum seines eigenen Fingernagels dokumentiert hat. Oder Forscher, die nachgewiesen haben, dass Achterbahnfahren beim Ausscheiden von Nierensteinen helfen kann. Also wenn Sie Nierensteine haben, ruhig mal Achterbahn fahren. Auch wenn Sie große Angst haben, weiß nicht, was besser ist, der Nierenstein oder die Nierenkolik oder einmal Achterbahn fahren. Ob es natürlich hilft, sei dahingestellt. Oder ein Team, das 10 Jahre lang Katzenlaute aufgenommen hat, um die Kommunikation zwischen Katzen und Menschen zu verstehen. Also unterm Strich alles ernst gemeinte Wissenschaft, alles wurde publiziert, all das mit einem Preis geehrt, der, wie ich schon gesagt habe, sogar von echten Nobelpreisträgern überreicht wird. Und genau in dieser Gesellschaft findet sich die Erkenntnis von Dunning und Kruger, was uns vielleicht erklärt, warum sie so wenig bekannt, aber dennoch sehr fundamental ist. Dunning und Kruger untersuchten den Zusammenhang zwischen tatsächlicher Kompetenz und der Selbsteinschätzung der eigenen Fähigkeiten in verschiedenen Bereichen. Sie stellten fest, die am wenigsten kompetenten Personen überschätzten ihre Fähigkeiten massiv und hielten sich oft für überdurchschnittlich begabt. Ihnen fehlte die Fähigkeit, das eigene Denken, Wissen und Handeln realistisch zu beobachten und einzuschätzen. Also ihnen fehlte die Selbstreflexion. Hingegen neigen die kompetentesten Personen dazu, ihre eigene Leistung zu unterschätzen. Sie gingen fälschlicherweise davon aus, dass Aufgaben, die ihnen leicht fielen, auch für andere einfach seien. Ein einfaches Beispiel mal hierzu, wenn jemand zum Beispiel 2 YouTube-Videos zum Investieren schaut, versteht er vielleicht ein paar Begriffe, und wenn er dann überzeugt ist, ach, so schwer ist es ja nicht, ich weiß jetzt, wie Börse funktioniert, dann fängt er an der Börse zu spekulieren. Ein erfahrener Finanzprofi würde bei derselben Frage eher sagen, naja, es kommt darauf an. Es gibt viele Faktoren, die eine Rolle spielen. Lass uns das lieber genauer anschauen, bevor wir investieren. Der Unterschied, die Person mit wenig Wissen klingt sicherer, die mit viel Wissen deutlich vorsichtiger. Also der Dunning-Kruger-Effekt beschreibt eine Verzerrung, bei der Menschen mit eher geringer Kompetenz ihre Fähigkeiten deutlich überschätzen. Und genau hier sehen Sie den Kontrast zum Imposter-Syndrom. Beim Imposter-Syndrom sind Sie kompetent, glauben aber, Sie täuschen alle. Beim Dunning-Kruger-Effekt, wenn Sie den dann hätten, was ich Ihnen nicht unterstellen möchte, wären Sie wenig kompetent, glauben aber, Sie hätten alles bestens im Griff. Beide Effekte haben denselben Kern, auch wenn es auf den ersten Blick gar nicht so scheint. Das heißt, unsere Selbstwahrnehmung ist selten ein guter objektiver Spiegel unserer tatsächlichen Fähigkeiten. Die einen überschätzen sich, die anderen unterschätzen sich. An dieser Stelle möchte ich Ihnen einen Merksatz mitgeben, einen Merksatz, den Sie wirklich verinnerlichen sollten. Er lautet: Ihre Selbstzweifel sind kein Beweis für mangelnde Kompetenz, sie sind ein Beweis dafür, wie streng Sie mit sich selbst sind. Noch einmal, Ihre Selbstzweifel sind kein Beweis für mangelnde Kompetenz, sondern sie sind ein Beweis dafür, wie streng Sie mit sich selbst sind. Und nun natürlich die Frage, tja, was soll ich tun? Ich möchte Ihnen hier kein 12-Punkte-Programm mitgeben, aber eine aktive Haltung, die Sie verinnerlichen sollten. Die Psychologin Kristin Neff forscht seit Jahrzehnten auf einem Gebiet, das sie Selbstmitgefühl nennt. Das ist natürlich etwas ganz anderes als Selbstmitleid. Ich glaube, das verstehen Sie. Ich erkläre es trotzdem noch mal kurz. Also bei Selbstmitleid oder das Selbstmitleid sagt, mir geht es schlecht, alles ist ja so schlimm, ich weiß einfach nicht weiter. Während das Selbstmitgefühl sagt, tja, das ist gerade schwer für mich, aber es ist menschlich, dass es schwer ist und ich gehe da durch. Neff hat in ihren Studien gezeigt, Menschen mit einem höheren Selbstmitgefühl haben messbar weniger Angst, sie haben messbar weniger Depression und mehr emotionale Resilienz. Das heißt, sie können mehr ertragen und aushalten als Menschen, die wenig Selbstmitgefühl haben. Und sie können es ganz unabhängig vom allgemeinen Selbstwertgefühl. Denn es gibt einen Unterschied zwischen Selbstwertgefühl und Selbstmitgefühl. Das Selbstwertgefühl ist oft instabil. Es steigt bei Erfolg und bricht bei Misserfolg ein, weil es oft vom Vergleich mit anderen abhängt. Selbstmitgefühl hingegen bleibt stabil, weil es nicht von Leistung abhängig ist. Und noch ein interessanter Aspekt in dem Zusammenhang: Menschen mit hohem Selbstmitgefühl zeigen nach dem Scheitern mehr Motivation. Damit wird auch der Mythos widerlegt, dass Selbstmitgefühl Menschen träge oder selbstgefällig mache. Nein, er steigert ihre Motivation und sie starten erneut durch. Natürlich können auch Sie Ihr Selbstmitgefühl verbessern. Und deshalb möchte ich Ihnen hier die versprochene kleine feine Übung empfehlen. Sie heißt Best Friend Test. Dieser Test ist ganz einfach, aber er kann sehr viel verändern. Und Sie werden ihn auch beim Zuhören verstehen. Nehmen Sie einmal einen negativen Gedanken oder eine Situation, die bei Ihnen Selbstzweifel auslöst oder ausgelöst hat. Zum Beispiel, ich habe bei der Präsentation versagt oder ich bin nicht gut genug für diesen Job oder ich tauge nicht zur Führungskraft. Also irgendein Selbstzweifel, der Sie beschleicht. Und dann stellen Sie sich vor, Ihre beste Freundin oder Ihr bester Freund würde Ihnen genau das Gleiche über sich selbst erzählen. Würden Sie Ihre Freundin oder Ihren Freund für diesen Fehler verurteilen oder für diesen Zweifel verurteilen? Würden Sie ihm oder ihr sagen, dass er unfähig oder wertlos ist? Natürlich lautet die Antwort in allen Fällen nein. Ich bin ganz überzeugt davon, dass Sie sagen, nein, das würde ich nicht tun. Sie würden vielleicht antworten, das war schwer, das war eine schwierige Situation, aber du hast es doch gut gemeistert und du wirst sehen, beim nächsten Mal klappt es noch besser und dann wirst du schon viel sicherer auftreten. In jedem Fall würden Sie aufbauende Worte finden, Worte des Trostes und der Bestätigung. So, und nun finden Sie diese Worte voller Mitgefühl für sich selbst. Überlegen Sie, was Sie Ihrem besten Freund, Ihrer besten Freundin sagen würden und dann münzen Sie all die Worte auf sich selbst um. Ich persönlich finde es ja immer sehr schön, wenn man solche Dinge aufschreibt, weil sie wirken viel stärker, als wenn wir sie nur in unserem Kopf wälzen. Ich fasse nochmal zusammen, wir urteilen über uns selbst mit einer Härte, die wir gegenüber keinem Menschen, gegenüber wirklich keinem Menschen, den wir lieben, auch nur in Betracht ziehen würden. Und ist das nicht im Grunde genommen verrückt? Fast alle Menschen wären viel netter zu einer Freundin oder einem Freund als zu sich selbst, obwohl wir mit uns selbst die meiste Zeit verbringen. Das Wichtigste, was Neff in ihren Studien gezeigt hat, sich selbst zu mögen bedeutet nicht, alles toll zu finden, was man tut. Es bedeutet nur, sich nach einem Fehler oder bei Selbstzweifeln genau so zu behandeln, wie man einen guten Freund oder einen Menschen, den man liebt, behandeln würde. Mit Verständnis statt mit Verurteilung. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen, seien Sie gnädiger mit sich selbst und haben Sie den Mut, Ihre Kompetenz anzuerkennen.